Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir alle wissen ja, um die Klimakrise zu bewältigen, braucht es vor allen Dingen Geld. Also Money ist der Schlüssel. Geld, um Industrie und Wirtschaft radikal umzubauen. Geld, um die Emissionen zu kompensieren, die unsere Industrienationen seit Jahrzehnten ausstoßen. Geld, um den Ländern und den Menschen zu helfen, die schon am meisten von den Klimafolgen betroffen sind. Und Geld natürlich, um wegzukommen von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Es gibt verschiedene Berechnungen. Die KfW hat mal ausgerechnet, es fehlen etwa 24,6 Billionen Euro an Klimainvestitionen bis 2030. Die sind unterschiedlich alle, aber in einem sind sich alle einig: Die globale Transformation ist nicht billig. Aber, wir haben das ja auch schon besprochen, gerade global, es kostet uns noch viel mehr Geld, wenn wir nicht in die Transformation investieren. Denn die Klimafolgekosten, die sind ja jetzt schon enorm. Das macht nochmal deutlich, dass der Finanzwirtschaft eine tragende Rolle zukommt bei der Gestaltung unserer Zukunft. Und ich freue mich nun, mit Silke Stremlau über die Rolle der Finanzwirtschaft bei den Transformationsprozessen zu sprechen. Silke Stremlau ist zurzeit Vorsitzende des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung. Sie ist auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei der Umweltbank, ist Mitglied im Aufsichtsrat der NordLB. Und vor allen Dingen ist es ihr seit 30 Jahren ein großes Anliegen, den Finanzmarkt nachhaltig aufzustellen. Hallo und herzlich willkommen in Grad Global, Silke Stremlau.
Hallo Frau Backhaus, freue mich sehr.
Ich muss ja gestehen, ich habe in meinen Vorbereitungen das erste Mal vom Sustainable Finance Beirat gehört, Frau Stremlau. Vielleicht können Sie uns erstmal ein bisschen etwas über den Beirat erzählen. Welche Funktion hat er? Wie ist der Beirat besetzt?
Ja, der Beirat ist was ganz Tolles. Das ist im Prinzip ein Beratungsgremium für die Bundesregierung und er besteht aus 34 Menschen, die alle aus der Praxis kommen. Und das sind Leute aus der Finanzwirtschaft, aus der Realwirtschaft, ich sag mal von Rewe und Allianz sind Menschen dabei, aber auch aus Wissenschaft und der Zivilgesellschaft wie dem WWF. Und wir gehen mit der Bundesregierung eigentlich in enge Beratung, sprechen viele Empfehlungen aus und sagen, hey, wie könnt ihr es als Bundesregierung besser machen? Ihr habt nicht so viel öffentliche Gelder. Sie haben das gerade in Ihrer Anmoderation gesagt, um diese Transformation zu wuppen. Und wie kann man die Kraft des Finanzmarktes nutzen? Was muss sich in der Regulierung ändern? Wie können Anreize für Privatanlegerinnen geschaffen werden? Was muss sich im Bereich Biodiversität ändern? Und. Und wir sind im Prinzip so ein Sparringspartner auch für die Bundesregierung, arbeiten in Arbeitsgruppen, treffen uns viermal im Jahr in einer großen Runde. Aber wir haben auch viel Austausch mit den Ministeriumsvertretern, eigentlich sehr informell. Und das ist, glaube ich, was Besonderes, weil eben keine Lobbyisten mit am Tisch sitzen, sondern Menschen aus der Praxis, die jeden Tag Geld anlegen oder in großen Unternehmen über Managemententscheidung und Nachhaltigkeit nachdenken. Und von daher ist es echt ein tolles Gremium, wie ich finde.
Ja, jetzt haben Sie eben schon einige Stichworte angesprochen, auf die wir gleich nochmal eingehen wollen. Was ich spannend finde, es gibt den Beirat ja schon seit 2019, also er wirkt auch über politische Lager hinweg, richtig?
Richtig, genau. Wir sind 2019 das erste Mal eingerichtet worden und dann die Ampel hat dann auch gesagt, nee, wir finden das weiter wichtig, wir wollen so einen weiteren Beirat haben. Wenn aber die Ampel morgen zu Ende ist, was ja nicht ganz unrealistisch ist, dann hört auch der Beirat erstmal auf zu arbeiten. Also wir hängen an der Legislaturperiode.
Mhm. Weil das wollte ich gerade sagen, es ist ja sehr interessant, weil es liegt in der Natur der Sache, dass ja gerade Prozesse im Bereich der Nachhaltigkeit grundsätzlich immer erst nach langer Zeit ihre Wirkung zeigen. Und das politische System ist nun mal so aufgestellt, dass wir alle vier Jahre neu wählen. Und man beobachtet ja gerade, dass bei dem Thema Klimaschutz parteipolitisch sehr polarisiert wird. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das auch erleben. Also haben Sie das Gefühl, die demokratischen Parteien arbeiten, wenn es um Finanzierung geht, gemeinsam an konstruktiven Lösungen?
Oh, schwierige Frage. Jein. Also ich erlebe schon, dass wir auch über Parteigrenzen hinweg mit unseren Vorschlägen durchdringen und die auch wahrgenommen werden. Aber man muss halt auch sagen, auch wir leiden unter dieser Zerrüttenheit, sag ich mal, der Ampelkoalitionäre und dass man dann nicht mehr wirklich sachlich orientiert, sondern jede Partei probiert, ihre eigenen Interessen durchzusetzen, ihre Klientel zu bedienen. Und je stärker man eigentlich in so eine ich sag mal, wenig sachorientierte Diskussion gibt, dann können wir als Beirat auch nicht mehr durchdringen. Das ist schon, gerade sind keine einfachen Zeiten für dieses Thema. Und wir sind ja da nicht auch alleine in Deutschland, sondern das spielt sich ja eben auch in Europa ab. Mhm. Das Thema Sustainable Finance, Finanzmärkte generell, die agieren global. Die Regulierung kommt nicht aus Berlin in dem Thema, sondern die kommt aus Brüssel. Und da ist echt viel Gutes passiert in den letzten 6 Jahren. Aber wir haben natürlich jetzt eine andere EU-Kommission. Wir haben nochmal viel so Stimmen, die sagen, das müssen wir depriorisieren, das schadet unserer Wettbewerbsfähigkeit, mhm. obwohl Nachhaltigkeit wirklich der Wettbewerbsfähigkeit nützt, ja, wenn sie gut gemacht ist. Und da haben alle, glaube ich, gerade Sorge, die in dem Thema drin sind, dass wir jetzt erstmal wieder so eine Durststrecke erleben werden, wo das Thema depriorisiert wird und das Thema Rüstung, Verteidigung, Sicherheit, Kosten reduzieren ganz nach vorne gestellt wird und eigentlich vergessen wird, wie wichtig es ist, wenn, dass wir eine resiliente Wirtschaft haben, dass wir dieses Thema proaktiv angehen, dass wir die Chancen darin sehen. Und da bin ich schon ganz, können wir gleich auch nochmal stärker reingehen. Mhm. Da gibt's gerade Akteure, zum Beispiel auch BDI-Studie zur Transformationsfaden des Industrielands Deutschlands. Die gehen schon in die richtige Richtung. Von daher muss man diese Stimmen hochhalten. Aber die Sorge ist eigentlich gerade bei vielen, dass die anderen Stimmen zu laut sind.
Ja, also man hat ein bisschen das Gefühl, wir waren schon mal weiter, ne? Und dass es jetzt so eine Rückschritte gibt in einigen Bereichen.
Also ich lasse mich da auch nicht von unterkriegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Sie haben es vorhin gesagt, ich bin seit 30 Jahren in dem Thema dran. Mhm. Da hat es immer wieder so Phasen gegeben, wo wir dachten, jetzt ist der Durchbruch, jetzt geht's los. Jetzt haben wir es wirklich alle verstanden, wie dringend wir handeln müssen. Und dann kommt wieder eine Ernüchterungsphase. Und dieses Hoch und Runter ist anstrengend, aber es gehört irgendwie auch dazu. Es ist halt ein komplexes Thema. Und unsere Wirtschaft so umzubauen, ja, dass sie kein CO2 mehr emittiert, dass wir verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen, dass wir das Thema Artenvielfalt wirklich beginnen, dass wir das im Sozialen gut hinbekommen, in einem Austausch der Interessen, das ist einfach auch kompliziert. Und da gibt es erstmal auch keine Blaupause dafür. Das müssen wir gemeinsam entwickeln. Und da gibt es Vor- und Rückschritte. Und jeder kann sich aber vorstellen, wie Deutschland halt in den 70ern waren. Und das ist so ein bisschen verheißungsvoll, dass man die alten Zeiten hochbeschwört, als es nur nach oben ging und wir alle tollen Arbeitsplätze und nur Wachstum hatten. Das geht aber nicht mehr in dieser multipolaren Welt. Und das macht es aber schwierig, glaube ich, für die Menschen, sich das vorzustellen und auch zu akzeptieren, dass wir 2 Schritte vor und 1 Schritt zurückgehen müssen.
Ja. Ja, in dieser Zeit befinden wir uns, aber wir wissen ja alle, dass wenn wir bei Schritten sind, viele immer dem Geld folgen. Sobald also die Finanzwirtschaft einen Schritt vorgeht, dann folgen häufig viele hinterher. Welchen Einfluss schreiben Sie dem Finanzmarkt zu, also wenn es genau darum geht, jetzt auch mal die entscheidenden Schritte zu gehen?
Ich schreibe dem Finanzmarkt eine ganz große Rolle zu, weil er, wie Sie sagen, einerseits finanziert er Innovationen. Er kann sehr gut gucken, wo sind eigentlich Risiken und das einpreisen. Und viele im Finanzmarkt haben ganz klar verstanden, wir müssen zum Beispiel jetzt diese Klima- und Erderhitzung wahrnehmen, weil das wird Geld vernichten. Also wir sehen das, was jetzt schon an Dürre, an Starkregenereignissen, an Überschwemmungen wirklich Wirtschaftsgüter vernichtet hat. VW musste jetzt in Tschechien im Herbst, als ja die große Überschwemmung war, ich glaube für eine Woche das Werk in Tschechien schließen, weil einfach alles überschwemmt war. Das heißt, da stehen die Laufbänder still, da wird nichts produziert, da wird auch nichts verkauft. Das Thema Artenvielfalt hat wirklich elementare Auswirkungen auf Pharma, auf Lebensmittelherstellung. Und das kann man in Euro und Dollar berechnen. Und so erlebe ich es in den letzten Jahren, dass viele im Finanzmarkt sagen, wir müssen das integrieren, wir müssen diese Chancen und Risiken wahrnehmen, weil irgendwann, wenn wir weiter auf Kohle, Öl und Gas und Fossile setzen, werden das sogenannte Stranded Assets. Dieses Geld ist irgendwann nichts mehr wert, weil die Politik mit einem hohen CO2-Preis reagiert, weil wir uns verabschieden von Kohlenstoff reichen Wirtschaftskreisläufen. Und wenn ich dann als Investor dort noch investiert bin, dann ist das irgendwann nichts mehr wert, dann muss ich es abschreiben. Also probiere ich frühzeitig in nachhaltige Branchen, in Wachstumsinnovation, in neue Antriebe, in eine andere Landwirtschaft, in wirklich geschlossene oder Circular Economy, in wirkliche Kreislaufwirtschaft zu investieren. Und die Finanzwirtschaft ist da ein echt enormer Hebel.
Mhm. Die Finanzwirtschaft, kurz vorstellen, weil Sie gerade ja schon so ein Instrument genannt haben, dass man das einfach nennt, dass Sie sagen, dass, dass eben ja fossile Brennstoffe, andere klimaschädliche Ressourcen in Zukunft, ich sag mal, weniger wert sein könnten, wenn sich die Weltwirtschaft umstellt. Aber wird das wirklich schon erkannt auf dem Finanzmarkt? Also ist das wirklich, wie weit sind wir, was zum Beispiel Neubewertung von erneuerbaren Energien angeht, wirklich konkret?
Es ist immer schwierig, die gesamte Finanzwirtschaft über einen Kamm zu scheren. Aber ich würde mal wirklich sagen, Sie können heute mit jedem Vorstand einer deutschen Bank auf Augenhöhe über das Thema Nachhaltigkeit, ESG, Chancen und Risiken, Klimarisiken diskutieren.
Das die war Deutsche Bank ist auch sehr weit vorne, muss man da sagen.
Was das ja, mit jeder Deutschen, also eigentlich mit jeder, auch mit einer Commerzbank, auch mit einem Sparkassenvorstand, weil das Thema mittlerweile so in der Regulierung drin ist. Die Banken müssen es in ihr Risikomanagement integrieren. Sie müssen es damit auch, wenn die Banken Kredite vergeben an Firmenkunden, müssen sie mittlerweile umwelt- und soziale Kriterien abfragen und auch gucken, wie teuer machen sie eigentlich den Kredit. Und den schauen Sie natürlich dahingehend, kriege ich den Kredit zurück oder ist das Unternehmen in so einer risikoreichen Branche, dass die zum Beispiel betroffen sind vom Klimawandel und Erderhitzung, dann machen wir den Kredit teurer. Das ist noch nicht, das, ich sag mal, auf einer Skala von 1 bis 100, da sind wir noch nicht bei 100, da sind wir vielleicht bei 40, aber wir sind eben nicht mehr da, wo wir für 10 Jahren standen. Ja, da war das Thema was in der Nische. Da hat das eine GLS-Bank, eine Umweltbank, eine Ethikbank gemacht, die Kirchenbanken. Aber mittlerweile haben es viele im Finanzmarkt verstanden. Es gibt immer solche Rückschritte. Ja, jetzt hat man gerade, wenn man in Öl investiert oder in Rüstungsindustrie, das sind jetzt zwei Industrien, die nicht wirklich was zur Lösung unserer gesellschaftlichen Probleme beitragen, macht man tolle Renditen. Das ist sozusagen so. Das ist das Ja im Nein, wie Albert Camus gesagt hat. Ja, aber generell würde ich sagen, ist der Finanzmarkt wirklich weiter als noch vor 10, 15 Jahren. Es fragen immer mehr Investoren, ich will was bewirken mit meinem Geld. Mir ist es nicht egal, unter welchen Bedingungen ich Rendite erwirtschafte. Ich will auch in zukunftsfähige Technologien entwickeln, nicht in rückwärtsgewandte. Und das machen sowohl Pensionskassen, das machen reiche Unternehmerfamilien, Family Office, Stiftungen, aber eben auch die Banken selber.
Jetzt ist es aber natürlich, wenn es um Investitionen geht, dann sind wir ja auch schon bei Unternehmen und Unternehmerinnen, Unternehmern, weil wir ja bei all dem Geld, das wir haben, brauchen wir ja vor allen Dingen private Gelder. Also das kann ja nicht aus der öffentlichen Hand kommen. Und da herrscht gerade auch große Verunsicherung. Also wir sprechen ja viel hier auch mit Unternehmern und Unternehmerinnen. Da kommt die Kritik, dass halt sehr hohe Anforderungen auch an die Wirtschaft gestellt werden, was Sie gerade gesagt haben, auch zu investieren. Natürlich vor allen Dingen in nachhaltige Energien, aber gleichzeitig gibt es keine Unterstützung. Also da sollen dann welche auf Elektromobilität umsteigen, aber diese Subventionierung wurde eingestellt. Also ist der Ruf da nach Subventionen und Staatshilfen für Sie nachvollziehbar oder ist das der falsche Weg?
Nee, der ist für mich schon nachvollziehbar. Und ich glaube, also so diskutieren wir es im Beirat, dass der Staat immer dann, wenn große Unsicherheit ist, in bestimmten Branchen eigentlich so eine erste Garantie geben kann. Also er muss nicht das komplette unternehmerische Risiko tragen, aber er kann Anreize stiften. Und ich glaube, es kommt auf einen guten Policy-Mix an. Also ich brauche ein Steuersystem, was um zum Beispiel umweltschädliche Steuern und Subventionen einfach mal minimiert. Ja, ich kann nicht sagen, wir wollen eigentlich Richtung E-Mobilität laufen und wir wollen Richtung CO2-Neutralität und gleichzeitig Verbrennermotoren immer noch fördern, Dieselmotoren fördern oder Flugbenzin von der Steuer befreien. Das ist kontraproduktiv. Da muss ich also rein. Dann haben wir in Deutschland eine Förderpolitik durch die Förderbanken. Da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben, teilweise aber für Programme, die noch Kriterien aus den 90ern haben. Und da ist unsere Forderung, diese Förderprogramme, wo es um öffentliche Gelder geht, gerade auch für KMUs, ganz klar auf Transformation und Digitalisierung auszurichten. Das sind die zwei Schwerpunktthemen für die nächsten 10, 20 Jahre. Und da muss ich sozusagen alles Geld eigentlich dahin ausrichten. Und dann haben wir zum Beispiel große Unternehmen. Wir haben im Bereich Stahl, Zement, Papier. Wir sagen in Deutschland etwa 50 Standorte, große Industriestandorte, sind für 40% der CO2-Emissionen verantwortlich. Es wäre also total effizient, uns auf diese 50 Standorte erstmal mit voller Kraft zu fokussieren. Und da braucht es den Staat, der auch nochmal mit Sicherheiten reingeht, mit Geld reingeht, wie das zum Beispiel bei ThyssenKrupp mit dem grünen Stahl ist. Natürlich muss das eingebettet sein in ein Gesamtsystem, ja. Aber ich kann dem schon was abgewinnen, dass man sagt, da probieren wir als Staat auch, Unternehmen auf ihrem Transformationsprozess zu begleiten. Ich glaube, dass man aber vielmehr auch noch diese privaten Kapitalgeber wirklich auch mit reinbeziehen kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass viele Privatmenschen gerne die Transformation mit unterstützen würden. Und wir haben so zwei Ideen, ein Klimasparbuch für alle und einen großen Transformationsfonds für vermögende Kunden, wo es um steuerbegünstigte Angebote geht an ganz normale Privatanleger bis zu 25.000 Euro, was Geld, was im Moment vielleicht auf Sparbüchern und Girokonten einfach so liegt, zu sagen, das geht in ausgewiesene Transformationsprojekte in Deutschland mit Green Bonds hinterlegt und das, da erheben wir einfach keine Kapitalertragssteuer drauf, auf die Gewinne. Und da ist ein bisschen auch ein Stempel, sag ich mal, der Bundesregierung drauf, dass auch die Menschen wissen, hey, das Geld ist, geht wirklich in die richtigen Projekte in Deutschland. Mhm. Und solche Vertrauen Ideen, genau, man braucht Vertrauen bei Geldanlage. Mhm. Und da glaube ich, da können wir noch viel besser werden und kreativer werden. Wie kann da sozusagen, denn der Staat muss es nicht alles alleine finanzieren. Das kann er auch gar nicht. Und Unternehmen investieren sowieso ganz viel in neue Dämmsysteme, in andere Energieformen, in neue Geschäftsmodelle. Und da muss man sozusagen gute Leitplanken bieten, dass das nicht abgewürgt wird, sondern gefördert wird. Und Sie haben gerade im ersten Satz gesagt, ich glaube, der ist zentral, diese Unsicherheit und Verunsicherung bei den Unternehmen, dass sie nicht wissen, was ist eigentlich in 3 Jahren, glaubt die Bundesregierung an ihre eigenen Ziele? Werden die dann gleich wieder in Frage gestellt? Verbrenner aus, Verbrenner nicht aus? Ja. Das höre ich auch. Also bitte habt eine Vision und das ist Klimaneutralität 2045 und richtet euch danach aus. Und bleibt da klar in eurem Ambitionsniveau und macht nicht so einen Flip-Flop hin und her. Das verunsichert Wirtschaft extrem und da müssen wir besser werden.
Da sind wir auch wieder bei dem ersten Punkt, was wir eben hatten, dass das über die politischen Lager hinweg eine Beständigkeit braucht, ne? Gerade in diesem Bereich. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es ganz wichtig ist, dass man an privates Geld kommt und Investitionen, aber das muss natürlich eine Rendite abwerfen. Und wenn wir zum Beispiel auch bei ThyssenKrupp sind oder Stahl oder Wasserstoff, das ist ja alles noch in weiter Entfernung, würde ich sagen, bis wir das wirklich nutzen können. Wie kann man denn grüne Märkte vielleicht auch noch forcieren? Wie kann man denn auch dafür sorgen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmen ihre Produkte dann auch loswerden für einen Preis, der nachvollziehbar ist?
Sie haben mir eigentlich 2 Fragen gerade gestellt. Einmal das Thema Rendite, wo ich gleich auch noch mal was zu sagen würde. Und dann vielleicht dieses Thema grüne Leitmärkte. Ja. Wenn wir erstmal auf Rendite gucken, und das ist so immer noch interessanterweise eine Mär, die umgeht, dass viele Menschen denken, okay, wenn sie nachhaltig ihr Geld investieren wollen in Fonds, in Aktien oder Rentenfonds oder Direktbeteiligung, dann verlieren sie Geld, dann ist da Altruismus gefragt. Und das stimmt einfach de facto nicht. Also wir begleiten das Thema seit 30 Jahren. Es gibt wissenschaftliche Forschung und man kann eigentlich sagen, wenn du dein Geld in nachhaltige Aktienfonds legst, dann hast du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keinen Performance-Nachteil und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit sogar eine höhere Rendite als in konventionellen Fonds. Mhm. Ja, aber ich verliere kein Geld. Und ich war selber jahrelang, also die letzten 6 Jahre, das klingt so lange, Kapitalanlagevorständin bei einer Pensionskasse in Deutschland. Und wir haben das Geld mit einem sehr strengen Nachhaltigkeitsfilter angelegt. Und unsere Rendite war genau im Mittelfeld der deutschen Pensionskassen. Also wir gehörten nicht zu den Top-Verdienern, sag ich mal, aber wir gehörten eben auch überhaupt nicht zum unteren Drittel, sondern wir waren im Mittelfeld.
Mit und haben sehr dabei strengen noch die Welt zu einem besseren Ort gemacht.
Ja. Genau. Und haben ganz klar Geld in Unternehmen wie die Deutsche Bahn, wie die ÖBB, wie Signify, die LEDs herstellen, wie Amprion, die unser Netz ausbauen und so weiter investiert. Ja? Und da gibt es eine marktübliche Rendite. Das heißt, ich kann jetzt schon als jeder Privatanleger, jeder institutionelle Investor jetzt schon Nachhaltigkeitskriterien umsetzen. Ich muss da nicht auf irgendwas warten. Und das, was Sie angesprochen haben, was kann eigentlich der Staat auch tun, damit zum Beispiel grüner Stahl, grüner Beton, also klimaneutraler Stahl und Beton auch wirklich die im Moment die Wettbewerbsnachteile, die sie haben, weil sie mehr kosten, wie kann man das ausgleichen? Und da gibt es die Idee der grünen Leitmärkte, dass man zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen, zum Beispiel eine Kommune will eine neue Schule bauen, dass sie dort explizit reinschreiben, wir wollen dort nur grünen Beton, grünen Stahl haben und die Mehrkosten tragen wir. Und dass das in die Ausschreibung einfach verpflichtend mit reingenommen wird, dass das sozusagen für öffentliche Ausschreibungen und auch für alle, die was auf sich halten, sozusagen klar ist, das kostet mehr, aber wir nehmen euch das auch ab. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz galante, das wird auch nicht für die nächsten 20, 30 Jahre sein, weil wenn wir einen CO2-Preis haben, der ja ansteigen wird, und wir haben ja in Europa das ETS, dieses European Trading Scheme für den CO2-Preis, der wird in den nächsten Jahren ja drastisch ansteigen. Damit rechnen sich dann auch sowas wie grüner Stahl, grüner Beton auf mittlere Sicht, rechnet sich dann. Und wir müssen dann noch gucken, wie wir eigentlich die quasi bepreisen, die Unternehmen, die im Moment auf Kosten von Umwelt- und Sozialstandards leben, ne, und die sich im Moment darum nicht kümmern. Da gibt es auf europäischer Ebene auch diesen CBAM-Mechanismus, dass Produkte, die eben nicht eine CO2-Steuer im Ausland haben und da unter anderen Bedingungen hergestellt worden sind, dass die eine Steuer bekommen, wenn sie nach Europa eingeführt werden. Da muss man mal gucken, wie das dann klappt und evaluiert und dann noch nachsteuern. Aber daher sind eigentlich die Ideen sind alle schon im Raum, wie man das Ganze auch noch fördern kann.
Ja, da in dem Zusammenhang werden ja auch bei uns jetzt auch immer wieder gefordert, dass es sozusagen diese wahren Preise gibt. Also dass halt, was ja keiner von uns sieht, dass wir teilweise Produkte kaufen, wo wir nicht sehen, welche Klimafolgekosten da auch noch drin stecken. In welcher Verantwortung stehen wir da auch vielleicht mal in dieser Richtung ein bisschen mehr zu tun? Aber ich weiß auch nicht, inwiefern Finanzmärkte da was tun müssen oder eher, das muss eher aus wirtschaftlicher Seite kommen.
Ne? Ja, exakt. Und das muss eigentlich dann von der Politik kommen. Ja. Wir diskutieren aber gerade sowas auch im Beirat, ein CO2-adjusted EBIT, wo genau das drin ist, was Sie gesagt haben, dass man im Prinzip, wenn ich eine Bilanz von einem Unternehmen habe, dass ich einmal auch noch die Erlöse, dass ich von denen nochmal die CO2-Kosten abziehe. Also das, was hat das Unternehmen an CO2 produziert? Mal so viel Tonnen XY, mal wie hoch ist eigentlich ein CO2-Preis, wie er sein müsste. Und das Umweltbundesamt sagt, eigentlich müsste eine Tonne CO2 250 Euro kosten. Im Moment kostet die etwa 60 Euro. Und eigentlich müsste sie 250 Euro kosten, damit ich die ganzen Klimafolgekosten, das, was entsteht durch Starkregenereignisse, müsste ich eigentlich damit inkludieren. Und dann habe ich das Unternehmen und die Bilanz, und dann habe ich die Umsatzerlöse und multipliziere sie nochmal CO2 mal diese 250 Euro. Und dann bekomme ich einfach einen Wert des Unternehmens, der reeller ist, weil eben diese Klimafolgekosten implementiert sind. Das steht im Koalitionsvertrag interessanterweise drin, dass eigentlich die Regierung damit mal starten wollte mit dem Thema Klima. Und wir haben gerade so ein Projekt auch im Beirat, wo Forscherinnen und Forscher daran wirklich nachdenken, wie könnte man das machen? Scope 1, Scope 2, Scope 3, mit welchem Preis arbeitet man? Wo kommt es rein? Kommt es in die Bilanz oder kommt es in den Lagebericht? Das wird sicherlich noch 1, 2, 3 Jahre dauern, aber ich glaube, dass die Tendenz sehr stark da ist, weil die Forscherinnen und auch die Politiker merken, hey, wir müssen irgendwie gleichere Wettbewerbsbedingungen schaffen. Und im Moment trägt nur die Gesellschaft, die Allgemeinheit, der Steuerzahler diese Kosten. Ja? Und das müssen wir eigentlich, Verursacherprinzip muss da besser sein. Also die Unternehmen, die enorm für den Klimawandel sorgen, die müssen auch da besser beteiligt werden. Mhm. Und da wäre so eine Zahl in den Bilanzen als transparente Zahl eigentlich richtig gut.
Ja, und da braucht es aber, wie Sie sagten, auch schon wieder politische Rahmenbedingungen, damit wir in diese Richtung überhaupt gehen können. Weil es macht keiner freiwillig, nehme ich mal.
Es machen schon einige Unternehmen, die rechnen intern damit. Mhm. Genau. Also die rechnen mit internen CO2-Preisen, um auch vorbereitet zu sein auf zukünftige politische, regulatorische Schritte. Mhm. Weil allen klar ist, das wird irgendwann kommen. Und die rechnen damit, auch um Maßnahmen gegeneinander abzuwägen. Also dass sie zum Beispiel bei bestimmten Maßnahmen im Unternehmen strategischer Art sagen, was hat denn das eigentlich für ein CO2? CO2-Impact, welche Kosten produzieren wir damit? Und da rechnen die mit CO2-Preisen intern, aber nur intern. Es steht noch in keiner Bilanz so drin. Mhm. Es kommt sicherlich durch die ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung, die CSRD. Da wird dann ja transparent, wie viel CO2 hat ein Unternehmen emittiert. Und dann kann jeder auch diese einfache multiplizieren kann jeder und das von Erlösen abziehen. Also und Nachhaltigkeitsanalysten machen das auch jetzt schon, um dann bessere Einschätzungen von den Unternehmen und ihren tatsächlichen Risiken und ihren tatsächlichen Wirkungen auf die Umwelt zu berechnen.
Ja. Also wie wirksam empfinden Sie diese CSRD-Meldepflichten? Weil viele empfinden das ja auch wieder als Belastung, als Überregulierung. Wie ordnen Sie das ein, das Instrument?
Also erstmal total wichtig, weil wir als Investoren, als Kapitalmarkt brauchen vergleichbare Informationen. Und es gab in den letzten Jahrzehnten immer die Diskussion, die Zahlen sind nicht vergleichbar, die Unternehmen berichten über unterschiedliche Dinge, die Nachhaltigkeitsratings sind nicht vergleichbar. Und jetzt hat man einen europaweiten Standard. Und da müssen alle relevanten Unternehmen die wichtigen Kennzahlen berichten. Aber es ist natürlich sehr, sehr aufgebläht. Also meines Erachtens, ich habe das letzte Woche auch im Rechtsausschuss im Bundestag gesagt, könnte man die CSRD um 20% kürzen. und sagen, hey, geht nochmal durch alle Kriterien, Indikatoren und was ihr da verlangt von den Unternehmen durch. Kürzt nochmal, schaut nochmal, welche sind wirklich relevant für die Transformation, welche haben wirklich einen Hebel, welche sind wirklich aussagekräftig und was ist Schmuck am Nachthemd und das kann erstmal weg. Ja, ja, das können wir dann immer noch in 5 Jahren machen. Ja. Aber generell brauchen wir vergleichbare Daten für die großen Unternehmen, über die alle berichten und die uns dann als Öffentlichkeit und auch als Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und ich glaube, die CSRD, sie wird ja wahnsinnig schlecht geredet, gerade von Leuten, die, glaube ich, auch alles aufhalten wollen in Teilen. Immer dann, wenn es konstruktiv wird, kann man drüber reden. Und das, was ich jetzt höre von Unternehmen, die CSRD nutzen, die nehmen es auch als Sortierelement, als Strukturierung. Und die sagen, ich sehe nicht nur die Übung, da einen richtigen Bericht meinem Wirtschaftsprüfer zu geben, sondern ich gucke auch, was kann ich davon strategisch ableiten? Und ich kriege da strategische Hinweise, wie ich mein Nachhaltigkeitsmanagement aufbaue. Und ich kriege eigentlich gute Hinweise auch durch den Austausch mit den Stakeholdern, weil jedes Unternehmen muss so eine Wesentlichkeitsanalyse machen. Welche der Themen sind eigentlich wesentlich? Da kriegen sie eigentlich viel Feedback nochmal von ihren relevanten Stakeholdern. Und da können sie wieder besser werden als Unternehmen. Also das heißt, alle, die es offen sehen und nicht nur als Compliance-Übung, sondern die es als Strategieübung sehen, die können auch wirklich einen Mehrwert daraus ziehen. Und die sagen, ja, das ist anstrengend, das ist echt aufwendig, aber eine Finanzberichterstattung, die haben wir auch nicht in 3 Jahren entwickelt. Das hat auch gedauert, mehrere Jahrzehnte. Und so müssen wir es beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung auch einfach sehen.
Ich finde das auch ganz interessant, wenn man immer die Erfahrungsberichte hört, dass viele sagen, wow, jetzt haben wir mal einen Überblick, jetzt haben wir Transparenz im eigenen Unternehmen, dass ich dann manchmal dachte, ach, hattet ihr vorher nicht, oder? Das ist ja eigentlich ganz interessant zu wissen, dass da, glaube ich, auch ein bisschen teilweise selber so ein bisschen Undurchsichtigkeit herrscht im eigenen Unternehmen.
Ich glaube durchaus. Ja. Also man hört die Menschen, die sagen, wir hatten vorher schon gutes Nachhaltigkeitsmanagement oder wir haben GRI gehabt oder den deutschen Nachhaltigkeitskodex angewandt, für die ist das nicht mehr ein so großer Schritt. Aber natürlich für die, die bisher da noch nichts gemacht haben, die eigentlich nur Finanzkennzahlen erhoben haben, für die ist das schon nochmal eine neue Übung. Und ehrlich gesagt, wissen Sie noch, wie viel Aufregung war, als diese Datenschutzgrundverordnung kam und alle Unternehmen am Stöhnen waren und es war im ersten Jahr echt anstrengend, das alles zu etablieren und die Mitarbeiter zu schulen, zu sensibilisieren und die ganzen Berichte. Und im zweiten und dritten Jahr macht man das einfach, ja, und man nur noch bei Vorfällen eigentlich. Und genauso ist es im Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung auch. Erstes Jahr echt anstrengend, viel Aufwand, aber ich einfach dann, finde ich, auch als Manager fragen, sagen, hey, ich habe eine Verantwortung, ja, für die Menschen und für die Umwelt, in der ich arbeite. Und ich lebe in einem privilegierten Land, also muss ich auch darüber Bericht erstatten. Das bin ich sozusagen der Gesellschaft schuldig. Das ist einfach eine normale Business-Disziplin. Das gehört mittlerweile dazu. Punkt. Ja. Und alle Unternehmen, die vielleicht viel mit Kunden, also mit Konsumenten zu tun haben, Rewe, Chipshersteller hatte ich letztens im Gespräch, Jägermeister bin ich in einem Family Office dabei. Alle die also mit dem Endkunden zu tun haben, die sagen, für uns ist ganz klar, das ist der neue Standard. Also es geht nur noch nachhaltiges Wirtschaften in den nächsten Jahrzehnten. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, weil die den Druck auch von den Konsumenten bekommen. Ja. Ne?
Und es ist auch vor allen Dingen erstmal ein Anfang, wenn Sie gerade sagen, da kann man auch nochmal nachjustieren, man muss dann auch nochmal ran und das vielleicht überarbeiten und das etwas simplifizieren, aber es ist jetzt mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht, dass wir nochmal kurz auch zur Finanzarchitektur kommen, weil ja Nachhaltigkeitsexperten auch immer fordern, dass wir unsere globale Finanzarchitektur verändern müssen. Wie genau kann das aussehen, damit man einen positiven Einfluss auf die Klimaentwicklung darüber nehmen kann?
Ja, das ist ein großes Wort, finde ich, Finanzarchitektur. Und das hat so unterschiedlichste Facetten. Und das fängt an, ich sag mal, bei der Besteuerung dieses Sekundenhandels. Wird da wirklich eigentlich ein Mehrwert geschaffen? Das hat viel mit dem Thema internationale Regulierung zu tun. Das hat aber auch was mit dem Thema Schuldenerlass, mit dem globalen Süden zu tun, weil auch wir müssen immer den globalen Süden und seine Transformation mitdenken. Und die sind teilweise so durch die Schulden eigentlich ja, wie sagt man, gegängelt klingt belastet. So falsch, aber ja, belastet, dass sie eigentlich gar nicht die Möglichkeiten haben, in zukunftsfähige Innovationen und Technologien auch zu investieren.
Da habe ich eine Frage, Frau Trimmler, weil die hab ich nämlich mal irgendwo gelesen, dass die Schulden den Entwicklungsländern ja auch immer weiter wachsen und dass, dass Finanzmärkte von den Entwicklungsländern routinemäßig bis zu 8-mal höhere Zinssätze als von Industrienationen verlangen. Stimmt das? Ich meine, wie sollen die sich denn dann entwickeln?
Ja, weil die einfach solche großen Risiken haben. Also letztendlich ist ja der Kreditzins immer so ein Indikator dafür, wie risikoreich ist eine Anlage und glaube ich, dass ich das Geld zurückbekomme. Und Deutschland zum Beispiel hat ja ein AAA-Rating. Da wissen alle, wir haben nicht eine hohe Schuldenquote, wir zahlen unsere Zinsen zurück, wenn man uns Geld gibt. Und das ist eben dann bei Ländern zum Beispiel in Afrika, wo ich instabile Systeme habe, häufig noch mit Korruption, hohe Schuldenlast. Da ist es einfach, kann es sein, dass die Schulden, also wenn sich dann so ein Land am Kapitalmarkt finanziert, eben nicht das so eins zu eins zurückzahlen und deswegen höherer Zinssatz gefordert wird. Mhm. Das ist, also ich glaube, es liegt nicht nur am Thema Schulden, ja, es liegt eben auch am Thema Korruption, politische Stabilität, demokratische Rechte. Das ist auch was, was mir in der deutschen Debatte, dieses Meckern über den deutschen Standort, das wird halt immer total vorausgesetzt gesehen, dass wir hier ein doch sehr stabiles System haben, dass wir Parteien haben, die zwar im Konflikt sind, die aber doch arbeitsfähig sind, dass wir ein Rechtssystem haben, was funktioniert, eine öffentliche Verwaltung, natürlich kann sie besser sein, aber es funktioniert ja alles im Großen und Ganzen. Wir sind ein sehr stabiles System, was alle 4 Jahre neue Wahlen hat und wo es keine Putsch und kein Militär gibt, was irgendwie putscht. Und das ist ein großer Vergleich zu einigen Ländern im globalen Süden, wo das eben nicht so läuft. Und das wird am Kapitalmarkt gnadenlos eingepreist.
Aber welche Mechanismen müssten denn jetzt die Finanzmärkte entwickeln, um dann so eine Finanzierungslücke in den Ländern wie Afrika zu schließen?
Also ich glaube, dass wir über das Thema Schuldenerlass nachdenken müssen. Das kann aber gar nicht die Finanzarchitektur, also muss man sich auch fragen, wer ist das? Ja, das ist ein IWF und das sind dann die großen Geber und große Investoren. Also man muss eigentlich mit denen sprechen über das Thema Schuldenerlass. Was wir im Beirat auch diskutieren, kann man im Prinzip, man nennt das Blended Finance Instrumente, dass eigentlich der Staat, also dass es Projekte gibt im globalen Süden, zum Beispiel auch jetzt PV-Ausbau oder Windkrafträder bauen etc. Und dass das Investoren aus Deutschland auch wollen, wie Versicherungen oder Pensionskassen, aber sie natürlich das Risiko scheuen und Angst haben davor, weil es eben unsichere Staaten sind oder weil sie nicht wissen, ob sie das Geld zurückbekommen. Und wenn der Staat sagen würde, okay, die ersten Verluste bis zu 20%, die würden wir tragen, und dann müsst ihr es selber auch tragen. Aber dass der Staat sozusagen mit einer unterstützenden Funktion mit reingeht. Solche Instrumente, glaube ich, machen Sinn, um eben auch Geld in den globalen Süden zu transferieren, privates Kapital. Also nicht nur Entwicklungshilfefinanzierung, sondern da muss man aber mit staatlichen Garantien, die dann quasi privates Kapital hebeln. Ja? Mhm. Und da gibt es ganz gute Ansätze. Das wird auch in Teilen schon gemacht, zum Beispiel von der KfW und ihrer Entwicklungsbank, der DEG. Ich glaube, man muss es ausbauen. Und da gibt es auch eben große Player, die eigentlich das schon Interesse haben oder sagen, das machen wir jetzt nicht mit 100% unserer Kapitalanlagen, zum Beispiel jetzt eine große Stiftung oder eine Allianz. Aber wir machen das mit einem Teil unseres Geldes, was wir können, weil wir sehen, da entsteht Zukunft. Und da müssen wir auch rein und da müssen wir diese Länder stärken, weil wenn es denen wirtschaftlich besser geht, dann profitieren sie auch politisch davon und werden stabiler.
Ja, zumal ja auch viele der Ressourcen für die meisten Unternehmen auch aus diesen Ländern kommen. Und
ja.
Nur wenn sich da der Klimawandel noch weiter auswirkt, dann haben wir sowieso ein Problem auch hier bei uns.
Exakt. Und das Thema Migration, ne, ja, hängt natürlich auch daran an. Also wenn ich Unternehmensentwicklung dort vor Ort stärke, dass es dort Arbeitsplätze entstehen, dass dort Strom gebaut wird, dass dort kleine Unternehmen entstehen, dann schafft das Arbeitsplätze, das hält die Leute da und sie müssen sich nicht auf die Reise nach Europa begeben.
Mhm. Weil sie eben noch Lebensbedingungen haben, die ihre Existenz überhaupt noch ermöglichen. Wir sprechen ja auch immer über Klimagerechtigkeit. Also die Länder des globalen Südens tragen ja eigentlich am wenigsten zum Klimawandel bei, leiden schon am meisten unter den Folgen. Und da kommt uns natürlich auch eine Verantwortung zu, weil wir ja mit verantwortlich sind. Ich würde gerne noch auf die Biodiversität zu sprechen kommen, weil wir fokussieren uns ja immer schnell auf den CO2-Ausstoß, haben da ja auch schon dieses effektive Instrument mit dem CO2-Preis. Aber was manchmal wenig Beachtung findet, ist halt der Naturschutz, weil das wahrscheinlich auch schwierig ist, da einen Preis zu ermitteln. Es ist schwierig, Projekte zum Schutz und zur Wiederherstellung von Ökosystemen zu finanzieren. Also schwieriger, als jetzt zum Beispiel in Windkraftanlagen zu investieren. Wie könnte man da vielleicht noch ein Instrument entwickeln?
Also das Thema ist quasi im Entstehen, würde ich mal sagen. Also es ist schon immer in Untersuchungskriterien auch bei Unternehmen gewesen, aber ich würde auch sagen, es erfährt gerade in den letzten 2-3 Jahren nochmal enormen Zuspruch aus der Kapitalmarktszene und von Investoren, die nämlich genau wie Sie beschreiben, verstanden haben, hey, wir können uns nicht nur auf Klima fokussieren, sondern eigentlich das wichtigste oder fast noch wichtigere Thema ist die Artenvielfalt, weil eigentlich hängen 60%, sagt der IWF, 60% unserer Wirtschaftsleistung von einer intakten Natur ab. Und da geht es sowohl um Pharma, da geht es um Lebensmittelherstellung, da geht es aber auch um alle, die Ressourcen brauchen, um dafür Lithium-Batterien herzustellen. Da geht es um Unternehmen, die viel Flächenverbrauch haben. Und ich glaube, ein Weg ist sozusagen, dass der überhaupt eine Sensibilisierung im Finanzmarkt dafür kommt, dass man darauf achtet, wenn man in Unternehmen investiert, was haben die eigentlich für Auswirkungen auf das Thema Artenvielfalt? Wie hängen Geschäftsmodelle davon ab? Und dass die Unternehmen zum Beispiel auch durch die CSRD dazu verpflichtet werden, sich auch zum Thema Biodiversität zu äußern und das eben einzubeziehen in ihr Management und Zahlen zu erheben. Was es im Moment noch ein bisschen schwierig macht, dass man noch nicht so gute Indikatoren hat. Also das Thema CO2 ist einfach so greifbar, weil man eben es messen kann in CO2-Emissionen. Und bei Biodiversität kann man dann schon schauen, wenn ein Unternehmen hohen Flächenverbrauch hat, was war da angesiedelt? Welche Arten gab es da? Können sie Ausgleichsmaßnahmen schaffen? Oder haben Stoffe zum Beispiel einen langen, also zum Beispiel diese chemischen, diese Langzeitchemikalien, die einen echt negativen Impact ja auf Biodiversität, Insektensterben etc. haben. Also man braucht, glaube ich, mehr Sensibilität aufgrund der Investoren. Und es kommen jetzt auch langsam zum Beispiel bei einigen Green Bonds solche Projektfinanzierungen mit rein. Also die KfW vergibt Green Bonds und hat auch Projekte oder fängt an Projekte, die auf Biodiversität einzahlen, wie Vernässung von Mooren, Schutz von Wäldern, das mit in solche Green Bonds mit reinzunehmen und dort Finanzierungen dann zu akquirieren. Das geht gerade los. Ja, wir müssen sagen, wir sind da noch ein bisschen am Anfang. Wir hatten als Beirat zum Beispiel auch letztes Jahr im Januar eine große Tagung gemacht, wo wir die verschiedenen Akteure zusammengeholt haben und sagen, wo steht eigentlich der Markt? Welche Ansätze gibt es? Was braucht es da? Und dann gibt es einige Investoren, die sich schon zusammentun und das Thema auf ihre Agenda setzen, die zusammen losgehen, Finanzprodukte entwickeln. Das Schwierige ist halt, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, dass unsere Natur keinen Preis hat und dass wir sie vollkommen kostenlos eigentlich nutzen und verschmutzen. Mhm. Und wenn wir da zu einer anderen Bewertung kommen, dass man von Ökosystemleistungen spricht und das Ganze auch vielleicht mit einem Preisschild versieht, dann kann es auch in andere Bewertungsmaßstäbe rein. Mhm. Und dann rechnet es sich für Unternehmen, wenn sie da gut mit umgehen und es schadet ihnen, wenn sie es einfach kaputt machen. Ne? Aber auch da stehen wir am Anfang, wir treiben das als Beirat. Ich glaube, da muss auch noch ein bisschen was passieren, so in alle Richtungen. Da brauchen wir noch Kreativität und Hirnschmalz, um das besser messbar zu machen.
Ja. Absolut. Es gibt ja tatsächlich auch schon Preise dafür. Also es gibt ja auch schon Studien, die genau ermittelt haben, welchen Wert uns die Natur liefert tatsächlich.
Ja.
Aber ich finde immer, was auch für jetzt politisch gesehen in der Außenwirkung ein Problem ist, weil wenn wir massiv investieren in Naturschutz, dann bleibt im Idealfall alles, wie es ist. Also wie will man das als gewinnbringend verkaufen? Das ist auch immer schwierig, ne?
Ja, aber ich glaube, es geht erstmal um Bewusstseinsmachung, oder? Also ich bin seit langem Aktionärin bei der Regionalwert AG in Freiburg. Die haben angefangen, eben andere Kriterien zu erheben, um damit zu ermitteln, was sie als regionale Landwirtschaft, Betrieb, ökologischer Landbau, was sie wirklich für einen Wert schaffen im Bereich Artenvielfalt, Stickstoffeintrag, aber auch Mitarbeiterzufriedenheit, wie viele Arbeitsplätze sie schaffen. Und die haben dieses Konzept allen möglichen Landwirten, die zur Regionalwert AG, die gibt es auch in anderen Regionen Deutschlands, gehören. Und die haben dann solche ich sag mal, sozialökologischen Bilanzen ausgefüllt und die haben daraus ein DIN A4-Plakat gemacht oder DIN A1-Plakat und das hängt an den Stalltoren dieser landwirtschaftlichen Betriebe. Einfach zu sagen, hey, wir erwirtschaften nicht nur das und das als Umsatz als landwirtschaftlicher Betrieb, sondern wir haben noch folgende Leistungen im Bereich ökosozial und die kann man auch in Euro umrechnen. Und jeder, der quasi an diesem Stall vorbeigeht, sieht dieses Plakat und denkt auf jeden Fall einmal drüber nach. Und das ist schon so ein Teil von Bewusstseinswerdung, die ich wirklich klasse und vorbildlich finde. Und sowas, das passiert ja an verschiedensten Ecken, ne? Rewe hat das in den Pennymärkten gemacht. Die haben mal den Warenpreis der Butter für 2 Wochen ausgezeichnet am Regal, haben einen riesen Shitstorm bekommen in den sozialen Medien, in sozialen Netzwerken. Weil die Leute einfach sagten, ja, jetzt wollt ihr noch mehr für die Butter verlangen und das geht doch nicht. Und dabei ging es eigentlich nur um Transparenzmachung, ne? Weil
Und
Leute,
zu
macht euch das
sensibilisieren.
klar.
Ja,
Ja,
genau.
genau.
Jetzt wissen wir da natürlich aber auch, dass die Schatzkammern der biologischen Vielfalt eigentlich im globalen Süden liegen.
Ja.
Also auch da müssen wir natürlich schauen, dass wir hier möglichst investieren. Und ich habe eine Studie gelesen. Da ging es darum, wie sich die Biodiversität auf die Kreditwürdigkeit von Staaten auswirkt, weil wir das vorhin schon hatten. Und da heißt es, je höher die Biodiversität in einem Land ist, desto resilienter ist das eigentlich und desto höher sollte eigentlich die Kreditwürdigkeit sein. Also wenn das ein Kriterium wäre, wären wir ja viele Länder in Afrika sehr kreditwürdig.
Ja.
Ne? Das könnte natürlich vielleicht ein Instrument sein für die Zukunft.
Spannende Studie. Genau, man müsste es dann eigentlich höher gewichten, ne? Also wer macht diese Credit Ratings? Das sind ja Standard & Poor's, Moody's, große Agenturen und die haben, glaube ich, im Moment noch relativ wenig ökosoziale Kriterien drin. Aber viele Nachhaltigkeitsinvestoren, die in Staaten investieren, haben auch zum Thema politische Stabilität, Biodiversität, CO2-Politik. Und die müssen das Thema Biodiv einfach noch höher gewichten in ihren Rankings. Und dann werden sie wahrscheinlich auch mehr noch in solche Länder investieren. Also finde ich total spannenden Ansatz. Und der zeigt auch, glaube ich, die Richtung, dass wir solche Fragen integriert betrachten. Dass wir können uns nicht nur auf ökonomische Zahlen fokussieren, weil die blenden einen ganz großen Teil der Realität aus. Wir müssen diese anderen Facetten mit reinbeziehen in solche Werturteile. Und das ist ja ein Ratingurteil, das dann wieder zu einem Kreditzins führt, ne?
Zu einer neuen Bewertung, ja.
Ja.
Vielleicht kurz nochmal als Klammer zum Schluss, das habe ich in der Anmoderation erwähnt, dass wir das nochmal allen klar machen, dass es uns noch teurer zu stehen kommt, wenn wir eben nicht in diese nachhaltige Umweltwirtschaft, in nachhaltige ja, Wirtschaften investieren. Wie viel teurer würden Sie sagen, werden Klimawandel und die Finanzierung zukünftig, wenn wir jetzt keine Maßnahmen ergreifen?
Oh, ich bin schlecht in solchen Zahlen, ehrlich gesagt. Doppelt so teuer, dreifach so teuer, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, das ist auch viel Spekulation. Es gibt eine super Studie von der Europäischen Zentralbank, der EZB, die haben das durchgerechnet mit Volkswirten und die haben verschiedene Szenarien berechnet. Was würde passieren, wenn wir jetzt ganz stark auf Dekarbonisierung setzen und das auch politisch unterstützen, dann hätten wir erstmal höhere Kosten, wahrscheinlich auch eine höhere Inflation. Aber auf mittlere Sicht wird uns das viel günstiger kommen. Dann haben sie ein Szenario gerechnet, wenn wir erst in 7 Jahren so mit so ein paar kleinen Maßnahmen starten oder wenn wir erst in 15 Jahren starten mit Maßnahmen. Und es ist ganz klar, es wird so viel teurer. Und allein die deutsche Versicherungswirtschaft geht davon aus, dass unter den jetzigen politischen Bedingungen die fortgeschrieben, sich die Schadenssummen bis zum Jahr 2050 verdoppeln.
Ich glaube, es
Also, und
ist einfach immer nur wichtig, das immer wieder zu betonen und immer wieder
ja.
klarzumachen, ne? Dass es definitiv teurer wird, wenn man das ganze Gemecker sich anhört und die ganzen Sorgen, die damit einhergehen, die ja auch nachvollziehbar sind. Aber man denkt immer, man muss sich einfach vorstellen, was passiert, wenn man jetzt nicht investiert. Ja, und zum Abschluss interessiert mich auch noch ein bisschen Ihre persönliche Motivation. Also Sie haben eben gesagt, seit 30 Jahren oder über 30 Jahren setzen Sie sich dafür ein, dass unsere Wirtschaft grüner wird, dass die Märkte sich dahingehend auch wandeln. Was ist denn Ihre persönliche Motivation bei diesem Thema, Frau Stremler?
Oh, ich möchte einfach eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Und also bei mir ist es auch immer so dieser Punkt von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Also mich nervt es einfach, wenn Dinge so falsch laufen und so offensichtlich falsch laufen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ignoriert werden. Und da ich bin halt 76 geboren, als Tschernobyl war, war ich 10. Das hat mich schon geprägt und irgendwie haben meine Eltern mir das mitgegeben, also so verantwortlich mit Umwelt und Mensch umzugehen. Und ich war am Anfang eher bei Greenpeace aktiv und in so Bürgerinitiativen und habe erst mit meinem Studium dann und nach meinem ersten Job gemerkt, was eine Rolle der Finanzmarkt spielt. Also ich fand den Finanzmarkt, der war erstmal weit weg für mich als Sozialwissenschaftlerin. Ich glaube, wir brauchen die unterschiedlichsten Akteure. Ne? Der Kapitalmarkt, der Finanzmarkt wird nicht alles alleine richten. Das hatten wir vorhin auch. Es braucht eine Politik, es braucht auch eine Zivilgesellschaft. Und wir müssen uns ja auch gerade bei den Wahlergebnissen im Osten sehr stark überlegen, wie kriegen wir eigentlich die Menschen mit in diese Transformation mitgenommen. Das klingt immer so banal, aber wie machen wir Transformation auf lokaler Ebene greifbar? Das ist, was für die Menschen hat. Und dass der See weiter gutes Wasser hat und dass wir die Luft atmen können und dass das Essen gut schmeckt und dass wir gesund bleiben und dass wir Arbeitsplätze haben in Unternehmen, die auch noch Spaß machen und die einen wirklichen Wert schaffen. Und das immer wieder deutlich zu machen, wie Transformation auch ganz konkret erfahrbar ist und dass es nichts, was Abstraktes ist und so ein Damoklesschwert. Ich glaube, wir müssen eher auch mit positiven Bildern da agieren, weil dieses ganze Krisenszenario an die Wand werfen, das zieht die Menschen scheinbar nicht mit. Wir erreichen ja viele nicht mehr. Müssen wir ganz klar auch konstatieren. Und das ist für mich so ein Antrieb, da eigentlich immer besser zu werden und immer wieder neu zu gucken, wie kriegen wir es besser hin, woran hapert es, was sind die Hemmnisse und wie drehen wir wirklich dieses Ding noch. Das ist der Antrieb eigentlich bei mir.
Ja, vielen lieben Dank. Danke, Frau Stremlau, für das Gespräch.
Danke, Frau Backhaus, für Ihre tollen Fragen.
Silke Stremlau ist Vorsitzende des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung, der die Bundesregierung unter anderem berät, wie unser Finanzsektor so umgebaut werden könnte, dass er stabil bleibt, aber auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, des Pariser Klimaabkommens und auch dem Naturschutzabkommen von Montreal gerecht werden kann. Also die Wende des Finanzsektors ist der Treiber für alle anderen Transformationsprozesse. Also wir sollten dafür sorgen, dass es in die richtige Richtung fließt, das Geld. Das war wieder eine Folge gerade global, der Podcast für Entwicklung und Klima von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die wiederum eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Mein Name ist Anja Backhaus und wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Und wenn Sie Anregungen haben, gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.